Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Der Sommer nach dem Lockdown. So könnte man in einem kurzen Satz die warme Jahreszeit während der SARS-CoV-2-Pandemie zusammenfassen. Das tolle Sommerwetter erlaubt die Durchführung einiger Freilichtveranstaltungen, doch mit Berücksichtigung und Einhaltung strenger Gesundheitsvorkehrungen. Über einige dieser Veranstaltungen der deutschen Gemeinschaften aus Ungarn und Rumänien berichten wir heute in unserem Funkmagazin. Herzlich willkommen zur Gemeinschaftssendung deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn. Aus dem Regionalstudio des Rumänischen Rundfunks in Temeswar begrüßt Sie Adi Ardelean. Hier unsere Themen im Überblick. Das neue Gemeinschaftshaus des Deutschen Nationalitätenvereins in der ungarischen Ortschaft Hing wurde am 1. August feierlich eingeweiht. Die rumäniendeutschen katholischen Glaubens unternahmen am 2. August zum franziskanischen Fest Porciuncula die deutsche Wallfahrt nach Maria Radna. Die Schwarze Kirche in Kronstadt erwartet ihre Besucher mit einem neuen Kassenschalter der evangelischen Ortskirche und einem originellen Geschenkeladen. Die diesjährige Haferlandwoche zur Förderung siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes fand in diesem Sommer online statt. Und die 50. Auflage des internationalen Jazzfestivals in Hermannstadt wurde trotz Corona-Krise in diesem Monat auf dem Großen Ring ausgetragen.
Wir sprechen Ihre Sprache.
Und wir kommen hiermit gleich zu unserem ersten Thema. Die ungarndeutschen Selbstverwaltungen und Vereine konnten in diesem Sommer trotz Einschränkungen einige ihrer geplanten Programme verwirklichen. Gleich am 1. August durften sich die Einwohner und Besucher der Gemeinde Hing über ein ganz besonderes Projekt freuen, denn das neue Gemeinschaftshaus des örtlichen Deutschen Nationalitätenvereins wurde feierlich eingeweiht. Meine Kollegin Melita Hengel von Radio 5 Kirchen war dabei und berichtet darüber.
Die jahrzehntelange Arbeit des Deutschen Nationalitätenvereins Hing ist 2020 bei einem großen Meilenstein angelangt. Am 1. August wurde das neue Gemeinschaftshaus, ein echter Ort der Begegnungen, feierlich eingeweiht und eröffnet. Die Vereinsmitglieder, geladenen Gäste und Besucher bewunderten die teils traditionell, teils modern renovierten Räume und verbrachten einige angenehme Stunden in der neuen Begegnungsstätte. Nach der feierlichen Übergabe stellte mir Vereinsmitglied Viola Klaric-Gemmler den Deutschen Nationalitätenverein Hing und das neue Gemeinschaftshaus vor.
Da Hinka Nationalitätenverein wurde im Jahre 1991 eingetragen als Club und danach als Verein 1993. Wir sind jetzt sehr froh, dass dieses Haus jetzt renoviert konnte und auch in Besitz nehmen konnte.
Wie viele Mitglieder hat dieser Verein derzeit?
165 Mitglieder.
Und die kommen alle aus Hing?
Hauptsächlich wohnen sie natürlich hier in Hing, aber es gibt auch Vereinsmitglieder, die im ganzen Lande oder außerhalb des Landes leben.
Und es gibt keine Altersbeschränkung bei den Mitgliedern?
Nee, überhaupt nicht. Und wir sind jetzt auch sehr froh, dass sehr viele Jugendliche auch dabei sind. Also da gibt es verschiedene Altersgruppen, auch von den Alter unserer Großmütter, auch unsere Mütter. Und wir sind jetzt auch schon Mütter und auch unsere Kinder sind schon dabei.
Ich kann mir vorstellen, dass so ein Projekt wie dieses Gemeinschaftshaus wirklich ein Riesenmeilenstein auch in der Geschichte dieses Vereins ist. Wann hat man mit diesem Projekt begonnen?
Das ist wirklich ein sehr großer Meilenstein und das kommt aus der Idee meiner Mutter und da bin ich auch sehr stolz auf ihr. Und die Gedanke kam, glaube ich, vor einem Jahr und da wurde die Verwirklichung sehr rasch auch durchgezogen und umgeführt.
Man sieht, dass wirklich sehr viel umgebaut wurde. 2018 hat das ja begonnen. Was kann man darüber erzählen? Welche Schritte haben jetzt zu dieser Einweihung geführt?
Zuerst wurde natürlich das Haus gekauft und zwei Zimmer wurden eingeöffnet, also Wände wurden abgerissen oder drei Zimmer sogar. Und da kamen auch die Renovierungsschritte natürlich. Streichen und bauen und umbauen und alles schön neu machen.
Wenn jetzt jemand dieses Gemeinschaftshaus besucht, was erwartet ihn? Welche Zimmer, welche Räume gibt es?
Da gibt es einen sehr großen Gemeinschaftsraum. Also wie gesagt, die ersten drei Zimmer wurden zusammen geöffnet und da wird dieses Zimmer als Veranstaltungsraum funktionieren. In der Mitte ist ein Hall, ein Empfangsraum. Da sind auch schöne Gegenstände drin, alte Möbel und Gebrauchsgegenstände. Und danach kommt ein Raum, das funktioniert als Lesesaal, kann man wohl sagen. Und auch natürlich Sanitärräume gibt es hier, eine sehr große Küche, weil wir ja im Verein sehr viel gemeinsam kochen und alle Leute essen gern. Und durch den Bau führt auch der Weg zu den Menschen. Also das ist ein großer Schwerpunkt bei uns, also traditionelle Gerichte zu verfertigen auch gemeinsam. Und nach der Küche gibt es auch ein Stall, was umgebaut wurde. Da gibt es auch ein Gästezimmer mit einem Badezimmer. Das ist auch sehr schön geworden und auch eine Scheune, die im Sommer sehr gut benutzt werden kann, weil da auch ein Ofen steht. Da können wir auch Brot und alles Feines backen. Und oben auch mal auf dem Dachboden kann man schlafen. Also die Jugendlichen freuen sich schon sehr drauf, dort im Schlafsack zu schlafen. Also das ist wirklich sehr schön.
Mit der Renovierung vom Haus wurde eine perfekte Mischung aus traditionell und modern getroffen. Welches Ziel wird dieses Haus denn haben?
Wir werden das als Gemeinschaftshaus benutzen. Also der Verein fand hier auch ein neues Zuhause. Wir werden hier die Veranstaltungen durchziehen. Ich glaube, da wird wirklich ein gutes Leben hier einziehen.
Bei der Eröffnung des neuen Gemeinschaftshauses in Jing würdigte Margit Kocsis, die Vorsitzende der Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltung Jing, in ihrer Rede die Arbeit des Deutschen Nationalitätenvereins und hob die Wichtigkeit von kulturellen Begegnungsstätten hervor.
Ich bin sehr stolz auf mein Heimatdorf. Ich bin froh, dass unser deutsches kulturelles Erbe gepflegt wird. Dieses Haus ist nicht ein einfaches Haus. Es ist ein Zentrum für die wertvollen ungarndeutschen Traditionen, für die Kultur, für die Sitte und Bräuche. Es ist ein Zuhause für die Menschen, die ungarische Wurzel haben und die Wurzeln pflegen möchten. Ich möchte dem Nationalitätenverein recht herzlich gratulieren. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zu Ihrer zukünftigen Arbeit in diesem Haus. Ein Schriftsteller sagte, alles Alte sollten wir lieben. Aber für das Neue sollen wir eigentlich leben.
In seiner Grußrede sprach Georg Kriemer, der Sekretär der Tolnauer Deutschen Nationalitäten-Selbstverwaltungen, darüber, warum Gemeinschaftsräume gerade heute sehr wichtig sind.
Das Fließen des Wassers, das Fließen der Luft, das Wachsen des Getreides. Sehr geehrte Damen und Herren, so schrieb von das Große, von der Bescheidenheit, von dem Respekt und vom Dienen den anderen der Dichter Adalbert Stifter. Sie können die Frage stellen, wie passen eigentlich diese Gedanken hierher? Bitte erlauben Sie, dass ich auch einige persönliche Erlebnisse diesbezüglich, was dieses Haus betrifft, Ihnen mitteile. Als Frau Kemmler mich angerufen mal hat und ihre Idee erwähnt hat, dass sie ein Haus kaufen möchten hier, das sogar unter Denkmalschutz steht, hat sie mich gefragt, welche finanziellen Möglichkeiten wir diesbezüglich auftreiben können, dieses Haus kaufen zu können. Leider musste ich damals sagen, dass entweder von dem ungarischen Staat oder sogar von dem deutschen Bundesministerium des Innern wir keine finanziellen Möglichkeiten dafür sichern können. Aber mir ist die Idee gekommen, wir müssten doch irgendwie einen privaten Sponsor suchen. Und da kam Herr Galantoy, dem ich auch persönlich wirklich einen sehr schönen Dank sagen möchte, der den ersten wichtigsten Schritt getan hat und eigentlich den Kauf finanziert hat. Alles andere ist dann schon irgendwie sehr schnell und relativ schnell gegangen. und so leise und so still, wie gerade Richter Adalbert da eigentlich im Anfang ich zitiert habe. Sie können auch die Frage stellen, wieso ist eine festliche Übergabe dieses Hauses in der heutigen, rennende, nach Sensationen suchende Welt ein wirkliches Ereignis? Ich denke, diese Antwort ist auch mindestens so schlicht und einfach wie die aufgestellte Frage. Von den elektronischen Medien beherrschte heutige Welt spricht man immer öfters darüber, dass der sogenannte Verfremdungsprozess auch in den kleineren Dörfern, in kleineren Städten, auch auf dem Lande spürbar ist. Ein solches Haus wie dies hier ist die beste Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Wenn dieses Gebäude mit Leben, mit Inhalt erfüllt wird, haben Sie die Chancen, dass wir den größten Wert des ungarischen ländlichen Raumes, des Kleinstadtes, das elementare, uralte Gefühl des Zusammenschlusses retten und weitergeben können. Ich hoffe, dass dieses Gebäude auch für die Mehrheitsnation offen stehen wird und die auch diese Veranstaltungen, die hier stattfinden werden, besuchen können. Wichtig ist es auch, dass wir Ungarndeutschen auch in unseren Kreisen einig sind. Und da möchte ich meine Rede mit einem Zitat von G.F. Kennedy beenden. Wenn wir einig sind, gibt es wenig, was wir nicht tun können. Wenn wir uneins sind, gibt es wenig, was wir tun können. Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen, dass dieses Haus mit Leben und Freude erfüllt wird, wo die ältere und jüngere Generationen sogar gemeinsam sich unterhalten können, sich vergnügen, sich weiterbilden und einfach wohlfühlen können.
Auch Herr Árpád János Potápi, Staatssekretär für Nationalpolitik, hob in seiner Ansprache die Wichtigkeit des Erhalts von Traditionen und Bräuchen hervor und betonte, dass die ungarnländischen Nationalitäten ein wichtiger Teil Ungarns waren und bis heute sind. Das neue Gemeinschaftshaus in Jing wird in Zukunft dafür sorgen, dass die ungarndeutschen Wurzeln und Traditionen in Jing noch stärker bewahrt und weitergegeben werden. Dies war unsere Zusammenstellung über das neue Gemeinschaftshaus in Jing, der, wie bei der Einweihungsfeier, die alte Kameradenblaskapelle aus Nadas gespielt hat.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Soweit der Beitrag von unseren Kollegen aus Ungarn und mit dem nächsten Beitrag kommen wir zu den Rumäniendeutschen ins Banat. Der 2. August ist seit gut 10 Jahren ein festes Datum im Kalender der Banater deutschen katholischen Glaubens. Dann findet die sogenannte deutsche Wallfahrt nach Maria Ratna statt. Die päpstliche Basilika am rechten Maroschufer im rumänischen Verwaltungskreis Arad feiert heuer 500 Jahre seit dem Bau der ersten Kapelle vor Ort und 200 Jahre seitdem die aktuelle Wallfahrtskirche konsekriert wurde. Veranstaltet wurde die deutsche Wallfahrt nach Maria Ratna auch im Corona-Jahr 2020, zwar in einem kleineren Rahmen als bisher, dafür aber mit einer starken Online-Komponente. Die Glocken von Maria Ratna ertönten auch in diesem Jahr zum Portiuncula, einem Fest der Vergebung und des Sündenablasses, und sie luden die Katholiken deutscher Muttersprache zur Wallfahrt ein.
Wenn wir da nicht kommen würden, dann würden wir nicht mehr aushalten, die ganze Geschwindigkeit, mit der diese Zeit vorangeht,
sagt Marianne Wolf, eine Pilgerin aus Temeswar. Doch anwesend waren in diesem Jahr wesentlich weniger Pilger als beispielsweise vor 5 Jahren, als das damals frisch renovierte Kirchen- und Klosterensemble neu gesegnet wurde. Viele Landsleute, vor allem aus Deutschland, lockten sich aber heuer via Internet ein, verfolgten den Gottesdienst online und machten bei den Gebeten und Marienliedern von zu Hause mit.
Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mich ganz dein eigen sein. deinen Leben und den Tod, dein Unglück, Angst und Not, dein Kreuz und bitterem Leid, dein für Zeit und Ewigkeit. Mutter, auf dich hoffen baue ich, Mutter, zu dir ruf und seufze ich, Mutter, du Gütigste, steh mir bei, Mutter, du Mächtigste, schuss mir leid. O Mutter, so komm, hilf beten mir, o Mutter, so komm, hilf leiden mir, o Mutter, so komm, hilf streiten mir, o Mutter, so komm und bleib bei mir. Du kannst mir ja helfen, o Mächtigste, du wirst mir auch helfen, o Gütigste, du musst mir auch helfen, Barmherzigste, du wirst mich auch helfen, o Treueste. Wer hat dir umsonst deine Hilfe angefleht? Wann hast du vergessen, ein kindlich Gebet? Drum rufe ich beharrlich in Kreuz und in Leid. Maria hilft immer, sie hilft jederzeit. Ich lebe voll Vertrauen in Leiden und Not. Maria hilft immer in jeglicher Not. So glaube ich und lebe und sterbe darauf. Maria hilft mir in den Himmel hinauf. Amen.
Das Hochamt feierte der Temeswarer Diözesanbischof Josef Chawapal in Anwesenheit mehrerer Priester aus dem Banat.
Liebe Brüder und Schwestern, wir sind wenig, aber es ist so gut, dass wir hier bei der Mutter Gottes gekommen sind, unsere Probleme einfach zu sagen. Schau, das haben wir in der Familie, zu Hause, so viele Leute am Haus, sie können nicht hinaus.
Die Festpredigt hielt Pfarrer Martin Jäger aus Steierdorf-Annina aus Anlass seines 25. Priesterjubiläums. Er sprach die schwierigen Zeiten, die wir leben, an und erwähnte, dass eben in solchen Zeiten die Gebete intensiver als je gesprochen werden. So entstand beispielsweise das Lied des Kreuzweges »Mensch, hast du ein Leid zu tragen« eben während der Russlandverschleppung oder das Gebet »Jungfrau Mutter Gottes mein« während der Pandemie vor 100 Jahren.
Du wirst mir ja helfen, du kannst mir ja helfen, du musst mir ja helfen, du wirst mir auch helfen. Wir sehen diese Steigerung, wie dieses Gebet sie uns zum Ausdruck bringt, die Bitte, die immer wieder größer wird. Wir sehen, wie dieses Gebet von der Zuversicht voll ist, dass die Mutter Gottes uns helfen wird.
Das Deutsche Regionalforum Banat war durch seinen stellvertretenden Vorsitzenden Erwin Josef Ziegler aus dem Banater Bergland vertreten, der nach dem Gottesdienst einige Dankesworte sprach.
Im Namen der Deutschen Wallfahrt heute möchte ich mich bei seiner Exzellenz Bischof Josef Chawapal bedanken. Unser Dank gilt auch unserem Gastgeber Domherr Reinhold. Und ein besonderer Dank geht heute hier an unseren Festprediger von heute, Pfarrer Martin Jäger, Pfarrer von Annina Steierdorf, der vor kurzem seinen 25. Priesterjubiläum gefeiert hat. Als Dank für diese 25 Jahre Priester überreiche ich Herrn Pfarrer Martin Jäger dieses kleine Gemälde von Gustav Winter mit der Steierdorfer Kirche als Dankbarkeit und Erinnerung an diese heilige Pontifikalmesse.
Anschließend überreichte Bischof Josef dem Jubilar eine Silbermedaille mit dem heiligen Gerhard, dem ersten Bischof und Gründer der Altdiözese von Chanad.
Immer wieder sind solche Feste im Leben des Menschen sehr wichtig. Sie geben ihm neuen Ansporn. Und im Leben eines Priesters sind ja 25 Jahre im Dienste des Herrn. Es sind dann viele Erlebnisse, die man in 25 Jahren erlebt hat, an verschiedenen Orten, verschiedenen Gemeinden. Auch die erste Gemeinde war ja für mich Arad, dann Neuarad, dann Reschica, Maria Radna ein Jahr, Nadrak, Ferdinandsberg und Annina Steierdorf. Genauso wie bei einem Ehejubiläum, das 25-jährigste gefeiert wird, hat man das auch auf das Priesterjubiläum übertragen. Und vor allem war es für mich ein Rückblick auf diese 25 Jahre, ein Wort des Dankes an den lieben Gott für diese 25 Jahre, an die Gläubigen, die ich begleitet habe in diesen 25 Jahren. Und es ist auch immer wieder eine Zeit der Reflektierung, wie es mal war. Und dann schaut man auch nach vorne, denn vor 25 Jahren habe ich auch nach vorne geschaut. Und jetzt schaut man wiederum weiter nach vorne bis auf 50 Jahre.
Zu den wenigen Banater Schwaben, die heuer aus Deutschland nach Maria Radna kamen, zählte Nikolaus Laub aus Pogarosch, ein ehemaliger Ministrant beim Altbischof Kreuter, der seit mehr als 25 Jahren Hilfstransporte nach Rumänien organisiert. In diesem Jahr nahm er zum ersten Mal auf Banatreise auch seine Enkelin mit.
Ich habe das alles immer noch nicht so wirklich mitbekommen, weil ich hatte damit nicht so viel Kontakt bis eben zu dieser Reise. Und das war eben auch der Grund, dass ich wissen wollte, wo mein Opa aufgewachsen ist, wo er herkommt. Und ich muss schon sagen, es ist schon sehr interessant, wenn man die Möglichkeit hat, dass jemand aus einem anderen Land kommt und dann dorthin reist und dann erfährt, wie das so ist und wie die gelebt haben, aufgewachsen sind, was sie so gemacht haben. Und ich muss schon sagen, es sind ein paar ganz schöne Eindrücke, die ich hier erfahren habe und auch von meinem Opa kennengelernt habe, dass ich so noch nicht ganz von ihm wusste. Und es ist natürlich was anderes, wenn man das so richtig zeigen kann, wie man es nur erzählt.
Ja, Maria Radna liegt mir sehr am Herzen. Seit viele, viele Jahre kommen wir mit Hilfe unter. Für mich ist es ein Gnadenort und wenn ich nur kurze Zeit hier bin, spüre ich, die Mutter Gottes hilft mir sehr. Die Enkelin, die hat jetzt ihr Abitur gemacht und sie hat gefragt, Opa, ich wollte mal sehen, wo du geboren und das Land und dass ich mal endlich das Maria Radna erleben darf, weil du immer davon erzählst. Und gestern, wie wir angekommen sind, und da hat sie mich angeschaut, Opa, du bist ein ganz anderer Mensch, du bist glücklich und so weiter. Ich sage, ja, das ist es, ich bin zufrieden und das ist der Ort, was mir die Kraft gibt.
Am Nachmittag beteten die wenig gebliebenen Gläubigen gemeinsam mit Ortspfarrer Domherr Andreas Reinholz den Kreuzweg auf dem Hügel hinter der Basilika.
Mensch, hast du ein Leid zu tragen, murre nicht, klage nicht und trage still. Denke nur in allen Lagen, dass es Gott so haben will. Denke nur in allen Lagen, dass es Gott so haben will. Blick hinauf zur Mutter Gottes. Sieh ihr Leiden und ihr Schwarz. Bitte, bitte, still ergeben, O Maria, mild und rein, Mutter aller Leid und Pein, lass mich dir empfohlen sein.
Es war einfacher als in anderen Jahren, als dann auch Blaskapellen mitkamen. Und es waren hunderte Menschen, die teilgenommen haben an dem Kreuzweg.
So Monsignore Andreas Reinholz, Pfarrerin Maria Radna.
In diesem Jahr waren wir nur eine kleine Gruppe. Wir wollten aber, und es ist wichtig, dass wir dieses Zeichen weitersetzen und als Vertretung ja der anderen, die heute normalerweise auch hier gewesen wären, für die gemeinsam haben wir diesen Kreuzweg gebetet. Wichtig ist, dass die Menschen wirklich, auch wenn sie nicht hier sein können, dass sie in diesen Tagen an Maria Radna denken. Radna bleibt, wie unser Bischof Roos gesagt hat, das Herz der Diözese und das wollen wir auch weiter so handhaben.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Mit unserem nächsten Thema bleiben wir im Bereich der Kirche, wechseln aber sowohl die Glaubensgemeinschaft als auch die Region. Wer demnächst in Siebenbürgen Kronstadt besucht, der darf sich auf eine schöne Überraschung freuen. Gegenüber vom Haupteingang der Schwarzen Kirche erwartet die Besucher der neue Kassenschalter der evangelischen Ortskirche und ein origineller Geschenkeladen mit Souvenirs und Ideen für Mitbringsel. Das neue Konzept der Schwarzen Kirche nennt sich Inspiratio und es wurde geschaffen, um Denkmäler und Erbe zu unterstützen und zu bewahren. Über diese Initiative sprach Monika Strava von Radio Bukarest mit dem Pressesprecher der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses Kronstadt, Frank Thomas Ziegler. Denn vor Ort ist man stets darum bemüht, die Besucher von nah und fern immer wieder gerne zu überraschen.
Wir haben hier in Kronstadt schon seit längerer Zeit weite Berührungsflächen mit einer großen Öffentlichkeit. Wir hatten zuletzt 300.000 Besucher pro Jahr und dieser Zufluss wird sich sicher noch fortsetzen. Und bei uns in Kronstadt gibt es bereits mehrere Bereiche, in denen die Gemeinde Angebote für diese Öffentlichkeit macht. Wir bieten ja zum Beispiel Führungen an oder Konzerte oder wir haben auch seit etwa einem Jahr ein schönes Café auf dem Honterushof in Eigenbetrieb eröffnet und jetzt soll es auch bald einen Geschenkeladen geben. Alle diese Bereiche, die wollen wir unter einem Konzept zusammenfassen, das wir Inspiratio benannt haben, denn wir wollen damit die Menschen inspirieren. Natürlich wollen wir sie für unsere Werte inspirieren, für unsere christlichen Werte, für unsere Werte und den Glauben an Beständigkeit, Aufrichtigkeit. All diese Dinge stecken damit drin. Inspiratio ist also ein Konzept, das der Weltoffenheit unserer Gemeinde ein Gesicht geben will.
Auf welche Überraschungen dürfen sich die Besucher freuen, wenn sie vorbeischauen?
In dem Café in der Schwarzen Kirche gibt es exquisiten Kaffee, der unter dem Label Specialty Coffee geführt wird. Es ist besonders leckerer Kaffee. Es gibt Cappuccino, es gibt besonderes Gebäck, das genau abgestimmt ist zu dem Kaffee, der hier angeboten wird. Es gibt eine wunderbare Atmosphäre, denn in diesem denkmalgeschützten Haus wurde auch moderne Architektur umgesetzt von unserem Architekten Johannes Bertleff, der vielen Menschen ein Begriff ist. Alt und neu verbinden sich harmonisch zu einer wunderbaren Atmosphäre. In dem Geschenkeladen daneben werden Sie ein weites Sortiment finden. Es gibt zum Beispiel die Broschüren zum Denkmalerbe rund um die Schwarze Kirche natürlich, die Postkarten, die viele vielleicht von Ihnen kennen von der Schwarzen Kirche. Es gibt Infomaterialien für Touristen, aber daneben gibt es auch in unserem Geschenkeladen auch zum Beispiel Schmuck und Kosmetika oder Schreibwaren, Bücher, Bekleidung, Dekorationsprodukte für den Haushalt. Sie finden eine Menge von wunderbaren Geschenkideen und das Besondere dabei ist, dass sie einzigartig sind. Viele von ihnen, sie sind von örtlichen Handwerkern, Kunsthandwerkern hergestellt. Viele von ihnen sind einzigartig. Auf jeden Fall sind es immer ganz besondere Geschenke, die man sonst schwer in Kronstadt oder der Region findet. Wir laden sie herzlich ein, diese dann bald zu entdecken.
Das Café am Haupteingang der Schwarzen Kirche begrüßt schon die Gäste seit geraumer Zeit. Wann öffnet der Geschenkeladen?
Der Geschenkeladen öffnet am 22. August um 10 Uhr und seine Öffnungszeiten sind abgestimmt auf die Öffnungszeiten der Schwarzen Kirche. Denn in diesem Verkaufsstand wird es dann auch die Eintrittskarten für die Schwarze Kirche geben. Das heißt, wer uns aufsucht, wird in Zukunft sowohl die Eintrittskarten als auch ganz besondere Geschenke an ein und demselben Ort finden können, nämlich in dem Gebäude der alten Hontirus-Bibliothek, gleich vis-à-vis vom Haupteingang der Schwarzen Kirche.
Die Schwarze Kirche in Kronstadt hat in den letzten Jahren Hunderttausende Besucher angezogen. Die Corona-Pandemie hat einiges durcheinandergewirbelt. Wie sieht die Lage derzeit aus?
Auf jeden Fall hat sich die Situation zum Besseren gewendet. Wir haben ganz klein angefangen, die Kirche zu eröffnen. Gleich nach dem Shutdown waren wir unter den Ersten, die wieder die Tore geöffnet haben für Besucher hier in Kronstadt. Und jetzt gegen den August hin heißen wir immer mehr Besucher willkommen und wir sind schon fast wieder bei den normalen Zahlen im August. gelandet an den Wochenenden. Insofern können wir mit Dankbarkeit erfüllt sein, dass das Interesse für unsere Kirche, für unsere Kultur weiterhin rege ist. Und das beflügelt uns auch weiter, dass es den Ausbau unseres Angebotes für Besucher nachzudenken. Wir denken nämlich darüber nach, zu den drei Bereichen, die im Moment existieren, Führungen und Konzerte, Kaffee, Geschenkeladen, in nächster Zukunft vielleicht auch noch drei weitere Bereiche hinzuzufügen, die noch zu entwickeln sein werden. Ein Geschäftsbereich, der sich Events, Veranstaltungen widmet, zum Beispiel kleine Kunsthandwerkermärkte auf dem Honteroshof, oder ein Bereich, der Workshops für Kinder, Jugendliche, Erwachsene anbietet zur deutschen Kultur, wo es Lesungen geben soll in Räumlichkeiten des Honteroshofes. Wir denken auch über einen Bereich nach, wo wir unsere Reiseangebote ausdehnen, also ausgehend von den Führungen in der Schwarzen Kirche, dann auch hinaus in die Schwarze Kirche, hinaus in die Stadt, wo es immer sehr viele Nachfragen gibt, und hinaus in das Umland, in die Kirchenburgenlandschaften. Und natürlich sind diese ganzen Bereiche nicht nur so sehr einem aus der Luft gegriffenen Wunsch geschuldet, sondern einer dreifachen Notwendigkeit. Zum einen haben wir diese Bereiche entwickelt für die Öffentlichkeit, weil wir sehen, seit Jahrzehnten sehen, dass wir uns erklären müssen als Werte-, Kultur- und Glaubensgemeinschaft. Die Menschen treten mit Fragen an uns heran und wollen wissen, wer wir sind. Und unter dem Konzept Inspiratio können wir darüber reden, was uns inspiriert, was uns beflügelt, und wir können das weitergeben. Es geht also um ein Kommunikationskonzept in allererster Linie. An zweiter Stelle gibt es die Notwendigkeit, die Gebäude um die Kirche herum zu nutzen. Eine ganz pragmatische Notwendigkeit natürlich. Und an dritter Stelle ist dann natürlich die Notwendigkeit, dass man für die Finanzierung zu sorgen hat, für die Baudenkmäler, die in unserem Besitz sind, was immer schwieriger geworden ist in letzter Zeit. Nun, diese dreifache Notwendigkeit steht eigentlich auch an der Wurzel dieses Konzeptes. Es ist ein Kommunikationskonzept und gleichzeitig ein Konzept, das uns hilft, unser Kulturerbe, Baudenkmäler, aber auch das geistige, also das immaterielle Kulturerbe weiterzugeben und zu vermitteln an eine breite Öffentlichkeit.
Dann danke ich Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Denn Kronstadt ist immer ein Besuch wert.
Vielen Dank Ihnen auch.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Und auch mit dem nächsten Beitrag verweilen wir in Siebenbürgen. Die Haferland-Kulturwoche ist eine der größten Veranstaltungen zur Förderung siebenbürgisch-sächsischen Kulturgutes. Sie möchte Siebenbürger Sachsen aus der ganzen Welt einmal im Jahr in ihre Heimat zurücklocken, aber auch Touristen anziehen, die diese einzigartige Region entdecken sollen. Das Programm der vergangenen Auflagen umfasste Gottesdienste in den Kirchenburgen, Filmvorführungen, Fotoausstellungen sowie den traditionellen siebenbürgisch-sächsischen Ball. Die Auflage 2020 verlief, wie viele andere Veranstaltungen, ausschließlich online, auf der Webseite des Events sowie durch soziale Medien im Zeitraum 31. Juli, 2. August. Das Haferland ist eine siebenbürgische Region in den rumänischen Verwaltungskreisen Mireș und Kronstadt. Die Verbindungsstraße zwischen Neumarkt an der Mireș und Kronstadt führt auf einer Strecke von rund 50 Kilometern gleich nach Schäßburg an insgesamt 10 ehemaligen Ortschaften der Siebenbürger Sachsen vorbei. Kleist, Klosdorf, Arkeden, Deutschkreuz, Meschendorf, Radeln, Bodendorf, Deutsch-Weißkirch, Hamruden und Rips. Zwei Stiftungen aus der Region haben sich vor mehreren Jahren als Ziel gesetzt, die Gegend interessant für Besucher aus aller Welt zu gestalten und mit Unterstützung des rumänischen Kulturministeriums sowie mehrerer Sponsoren die sogenannte Haferland-Kulturwoche ins Leben gerufen. Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie beschlossen die Veranstalter, die Auflage 2020 ausschließlich online durchführen zu lassen. Seitens der Veranstalter begrüßten die online geschaltete Gemeinschaft der berühmte deutsche Sänger mit siebenbürgisch-sächsischen Wurzeln, Peter Maffay.
Liebe Freunde, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Die Corona-Krise macht uns mächtig zu schaffen und, wenn man so will, auch ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, weswegen die Haferland-Woche, unsere vielgeliebte, dieses Jahr unter ganz anderen Umständen stattfindet. Ich hoffe aber, dass wir alle einigermaßen gut durch diese Zeit kommen und dass wir uns in gewohnter Form spätestens nächstes Jahr wieder sehen.
Sowie Veronika und Michael Schmidt als Vertreter ihrer gleichnamigen Stiftung aus dem Haferland.
Grüß Gott, alle miteinander, auch von meiner Seite.
Ein herzliches Willkommen allen Teilnehmern der diesjährigen Kulturwoche im Haferland, den online zugeschalteten Gästen, aber auch den tatsächlich nach Siebenbürgen eingereisten Personen.
Es war ein Sommer, genauso um diese Zeit wie jetzt, Ende Juli, Anfang August, wo ich Peter Maffay in Deutsch-Weißkirch besucht habe und er mir sagte, Michael, nächstes Jahr um die Zeit mache ich Tag der offenen Tür von der Tabaluda-Stiftung. Das war Sommer 2012 und du bist herzlich eingeladen. Und in der Sekunde habe ich mir gedacht, warum sollen wir uns Kräfte nicht bündeln und etwas Gemeinsames machen? Und habe ihm vorgeschlagen, wir machen gemeinsam die Kulturwoche Hafer. Und so ist der Idee geboren worden und seit 2013 bis heute veranstalten wir jedes Jahr die Haferlandwoche, wo Tausende von Besuchern gekommen sind dieses Jahr. Leider, jetzt müssen wir das auf eine andere Art machen, aber ich glaube, wir haben auch als Motto deswegen gewählt, wir wollen die Tradition weiterführen und behalten.
Die diesjährige Auflage der Haferlandwoche verlief unter der Schirmherrschaft des bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder.
Ein herzliches Grüß Gott und viele Grüße aus dem schönen Bayern zur Haferland-Kulturwoche. Ich selbst fühle mich den Siebenbürger Sachsen seit vielen Jahren eng verbunden. Ich bin sehr früh in die Landsmannschaft eingetreten, habe unzählige Begegnungen erlebt. Bei den Kulturfesten, bei den Aussiedlerkulturtagen, bei den Sommerfesten beispielsweise. Ich selbst habe auch eine Tracht, die mir noch passt, über all die Jahre bekommen. Und ich freue mich immer sehr, wenn ich das Essen genießen kann. Aber vor allen Dingen Kultur, Menschlichkeit, Freundschaft.
Viele Persönlichkeiten schickten Grußworte zu, hier einige davon. Der Beauftragte der bundesdeutschen Regierung für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, Bernd Fabricius.
Zur Haferlandwoche 2020 überbringe ich Ihnen die besten Wünsche der Bundesregierung, insbesondere von unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel sowie unserem Bundesinnenminister Horst Seehofer. Sehr gerne wäre ich persönlich nach Siebenbürgen in das wunderschöne Haferland gekommen, um ein Wiedersehen mit all dem, was die Haferlandwoche ausmacht, genießen zu können. Wenn allerdings die Umstände der weltweiten Corona-Pandemie in diesem Jahr ein persönliches Treffen aller Gäste und Teilnehmer nicht möglich machen, so war es eine sehr kluge Entscheidung der Organisatoren, dieses in Siebenbürgen einmalige Kulturfest virtuell sozusagen auf neuen Wegen stattfinden zu lassen.
Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Bukarest, Kurt Mayer-Kloth.
Einen herzlichen Gruß und Segenswunsch zur diesjährigen Haferlandwoche, die unter dem Motto Tradition geht weiter steht. Und das ist die gute Nachricht, denn die Haferlandwoche findet statt, wenn auch aus den uns leider nur zu gut bekannten Gründen, in diesem Jahr nur virtuell. In Rumänien mag es imposantere Regionen geben, schroffe Berghöhen oder Felsenschluchten oder die Weiten des wunderschönen Donaudeltas und so vieles mehr. Aber das Haferland ist eine Herzensregion, weil sie nach menschlichem Maß ist.
Der deutsche Konsul in Hermannstadt, Erich Tischler.
Ich war in den letzten 3 Jahren immer sehr gerne im Haferland. Mir haben die Veranstaltungen große Freude bereitet. Ich bedauere außerordentlich, dass ich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht ins Haferland reisen kann. Und ich hoffe sehr, dass es im nächsten Jahr wieder zu einer Haferland-Woche kommen wird.
Der Vorsitzende des Demokratischen Forums der Deutschen in Rumänien, Paul-Jürgen Porr.
Liebe Freunde, es ist nun schon zum 7. Mal, dass die Haferlandwoche stattfindet. Sie wird somit nicht nur zur Tradition, sondern wird von Jahr zu Jahr auch immer vielfältiger und bringt immer mehr Leute ins Haferland. Heuer wird die Tradition nicht unterbrochen, aber es kommen keine Gäste ins Haferland, sondern das Haferland kommt online zu seinen Gästen.
Der Vikar des Evangelischen Bistums Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien, Daniel Zicheli.
Ganz herzlich begrüßen möchte ich Sie im Namen der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses Dekanat Kronstadt zu dieser Online-Auflage der Haferlandwoche, die unter dem Motto Tradition geht weiter steht. Ein Denker hat einmal folgendes Wort geprägt, ich zitiere: Die Pflege von Traditionen ist nicht einfach ein stures Festhalten an Altem. Es ist nicht Aufbewahren von Asche, sondern das Aufrechterhalten einer Flamme. Zitat Ende. Die Initiative der Michael-Schmidt-Stiftung, die Haferlandwoche online zu gestalten, ist ein solches Aufrechterhalten der Flamme. Dadurch werden viele andere die Schönheiten und Traditionen dieser siebenbürgischen Region entdecken. Bewundernswert sind unter anderem die zahlreichen evangelischen Kirchen und Kirchenburgen, die wie Mahnmale dieses Gebiet beherrschen und jeden Ort bereichern und verzieren.
Auch mehrere rumänische Persönlichkeiten begrüßten die Online-Auflage der Haferlandwoche, so der ehemalige Kulturminister und Intendant des Bukarester Nationaltheaters, Ion Karamitru.
Haben Sie vom Haferland gehört? Es ist eine Gegend, die sich zwischen Rebs und Schäßburg erstreckt. Dort wächst der Hafer. Es ist eines der schönsten Gebiete Siebenbürgens, wo noch ein außergewöhnliches sächsisches Kulturgut von alter und bedeutender Tradition vom 12. 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart anzutreffen ist. Dort findet jedes Jahr die Kulturwoche Haferland statt, innerhalb welcher die sächsischen Traditionen zum Ausdruck gebracht werden. Man kann sehen, was dort gebaut wurde und die Schönheiten des Ortes bewundern. Leider können wir in diesem Jahr aufgrund der Pandemie nicht in Person dabei sein. Wir können aber online die wunderbare Gegend genießen.
Das Online-Programm der Kulturwoche 2020 umfasste eine Präsentation der insgesamt 10 Ortschaften aus dem Haferland mit den verschiedensten Initiativen vor Ort. Dazwischen wurden Aufzeichnungen von Kulturdarbietungen gepostet und pünktlich zur Mittagsstunde wurden dann siebenbürgisch-sächsische Kochrezepte vorgestellt. Zum Abendkonzert lud dann das Bukarester Blasorchester unter der Leitung von Mihai Mircea Spunu ein mit einem Medley von Peter Maffay-Melodien, arrangiert von Wolfgang Wössner. Das gesamte Videoangebot ist weiterhin online auf der Facebook-Seite der Haferland Kulturwoche 2020 zugänglich. Die Veranstalter blicken zuversichtlich auf die Auflage 2021 und hoffen auf zahlreiche Besucher aus dem In- und Ausland.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Um Kultur und Musik geht es auch in unserem nächsten Beitrag. Die 50. Auflage des Internationalen Jazzfestivals in Hermannstadt fand trotz Corona-Krise vom 21. bis zum 23. August statt. Das diesjährige Festival wurde ausschließlich mit Beteiligung rumänischer Musiker und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen ausgetragen. Konzerte waren an allen drei Abenden auf dem großen Ring in Hermannstadt zu hören. Mit dabei war auch unsere Kollegin Beatrice Ungar, Chefredakteurin der Hermannstädter Zeitung. Mit ihr zeichnete ein Gespräch Imola Makavej von Radio Neumarkt auf.
Das 50. internationale Jazzfestival in Hermannstadt. Was kannst du sagen, denn du warst auch dabei, Beatrice Ungar?
Ich kann euch sagen, dass ich auch bei dem ersten dabei war, das in Hermannstadt stattgefunden hat. Das war eigentlich 1974. 1974 kam das Jazz-Landesfestival, wie es damals hieß, also noch nicht international, aus Ploiești nach Hermannstadt. Dank der reichhaltigen Tätigkeit des von Nicola Ionescu geleiteten Jazzclubs, bekannt als Nahe Ionescu, hier gab es schon damals wöchentliche Vorträge, Lehrkonzerte und so weiter, konnte man sagen, Hermannstadt ist eine jazzfreudige Stadt. Und in die ersten drei Auflagen dieses Jazz-Landesfestivals hatten in Ploiești stattgefunden. Eigentlich war es so gedacht, dass das Festival dann weiter wandert. Aber wie unser damaliger Berichterstatter Mircea Reed, der hat fast 20 Jahre lang das Jazz-Festival begleitet, ein sehr guter Jazzkenner, gesagt hat, schon 76, ein Festival ist doch kein Wanderzirkus, ist das Festival in Hermannstadt verblieben. Und Ende der 70er Jahre wurden dann auch internationale Gäste eingeladen. Allerdings die ersten Auflagen waren, also 74 war es erstmals in Hermannstadt. Dann würde genauer genommen in diesem Jahr der 47. veranstaltet worden sein, aber es ist das Festival. Man kann darüber streiten, wann war das erste, die Henne oder das Ei. Allerdings, wie gesagt, 71, 72, 73 war es in Ploiești. Und wie gesagt, ich war damals auch dabei, 74, ich war zwar knapp 12 Jahre alt. Mein Vater war ein Jazz-Fan und ich kann mich erinnern, dass auch damals schon, obwohl es das erste Festival war, gab es schon zum Festival eine Ausstellung des jazzbesessenen Kunstfotografen, wie ihn ein Kollege einmal genannt hat, Herrn Fred Nuss, mit Fotos von Jazzmusikern und Jazzmusikerinnen aus Rumänien. Und diese Ausstellung wurde dann praktisch immer wiederholt. Fast bei jedem Festival gab es eine Ausstellung mit Porträts von in- und ausländischen Jazzmusikern. Im Festival gab es zwar keine, aber es gab Ausnahmekonzerte zwischen den Festivals mit Duke Ellington oder Benny Goodman. Und so konnten wir auch solche bekannte Jazzgrößen auf dem Bild sehen. Natürlich in Schwarz-Weiß, wie es sich gehört. Und 1975 schon hat man von einer Heerschau der rumänischen Jazzmusiker geschrieben, so sollte das Jazzfestival sein. Und tatsächlich, wenn man sieht, wer damals alles aufgetreten ist und wie viele Bands es gab, zum Beispiel die Big Band des Fernsehens mit Sile Di Nico am Dirigentenpult oder die Dixieland Band des bekannten Trompetisten Erik Boniak aus Hermannstadt. Es gab ganz unterschiedliche Größen wie Damen Drille, Marius Pop, Johnny Raducanu und Jane Gondi. Nur diese Namen muss man schon nennen. Und es war immer auch dabei, dann zum ersten Mal das Vocal Jazz Quartett, das einzige männliche A Cappella Jazz Quartett, das es überhaupt gegeben hat in Rumänien. Was ich noch sagen wollte, es gab natürlich auch schon sehr innovative Teilnahmen. Zum Beispiel hat schon 76 Harry Tavitian die Ping-Pong-Bälle ins Klavier geworfen und mit die Saiten gezupft und ein bisschen die Veranstalter besorgt, weil sie gedacht haben, jetzt geht das Klavier kaputt und niemand kann dann mal drauf spielen. Das war schon ein sehr interessanter Auftritt. Und ebenfalls 76, und dieses Zitat passt eigentlich für jedes Jazzfestival, das seither stattgefunden hat. Ich zitiere unseren ehemaligen Chefredakteur, damals Kulturredakteur Horst Weber. Wir haben es hinter uns, das Jazzfestival, das nun zum dritten Mal in Hermannstadt abgehalten wurde. Es war auch diesmal eine Monsterveranstaltung. Beiläufig 80 Mann machten an drei Abenden insgesamt 13,5 Stunden Musik. Das passt immer. Also Monsterveranstaltung war das in diesem Jahr jetzt nicht, aber was das erste und das diesjährige Festival gemeinsam haben, ist, auch in diesem Jahr konnten aus Coronavirus-Gründen auch keine internationalen Gäste dabei sein. Lediglich ein italienischer Professor, der aber hier in Rumänien schon länger lebt, war dabei. Ansonsten waren es rumänische Gruppen und Musiker, allen voran und sehr gute sogar. Zum Beispiel das die Jazz Appella-Konzert von Jazz Appella unter dem von Zoltan. Der ist ein sehr guter Tenor, der hat sehr junge, sehr gute Leute dabei. Es waren alles sehr interessante Veranstaltungen. Etwas zu laut war Ivica de Vie mit ihrem Akustik-Jazz-Rock-Projekt. Aber auch das war, hat einigen Leuten natürlich sehr wohl gefallen. Nicht zu vergessen eine Sonderveranstaltung. Es gab ein Konzert der Power Vibes mit Alexandru Atanasiu am Vibraphon in der reformierten Kirche in der Fleischergasse Metropolie. Auch eine seltene Erscheinung. Also wie gesagt, es gab vor allem inländische, zum Beispiel Bega Blues Band, The Betty Barbera und Nico Patoy, Hot Club de Cluj. Bei einigen handelte es sich bei den Power Vibes um junge Nachwuchsmusiker, die schon bei dem Studentenwettbewerb mitgemacht haben. Alles in allem waren schon drei sehr volle Abende.
Funkmagazin.
Musikalisch geht es an den kommenden Tagen auch in Temeswar zu. Die 15. Auflage des Open-Air Opern- und Operettenfestivals startet am Sonntag und beinhaltet bis zum 10. September insgesamt 5 Konzertabende. Mehr darüber erfahren Sie aber voraussichtlich erst in unserer nächsten Auflage des Funkmagazins in einem Monat. Aus dem Temeswarer Regionalstudio des rumänischen Rundfunks bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit im Namen des gesamten Teams Adi Ardelean. Bis September haben Sie viel Gesundheit und einen ruhigen Sommerausklang. Machen Sie's gut und tschüss.
Wir sprechen Ihre Sprache.